Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ansteuern-Podcasts, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Ich habe heute an meiner virtuellen Seite Andrea Joost. Andrea Joost kennt sich sehr gut mit einem Thema aus, über das wir in den letzten Folgen immer mal wieder gesprochen haben, was wir gestreift haben, aber eher von direkt betroffenen Leuten. Und zwar, es geht um die Steuerberaterprüfung und wie sich eventuell diese Steuerberaterprüfung auch in Zukunft verändern kann. Und ich würde mal sagen, was da gerade in Bewegung ist.
Ja, Melchior, danke. Danke, dass ich da sein darf und vor allem danke, dass ich die Gelegenheit habe, so ein paar Gedanken zur anstehenden Reform der Steuerberaterprüfung loszuwerden. Ich bin ja schon eine ganze Weile mit diesem Thema befasst in meiner Eigenschaft als Geschäftsführerin bei Knoll. Zum Glück bin ich noch nicht ganz so alt wie die Steuerberaterprüfung. Es ist auch fast nicht möglich, weil, und das ist schon mal der erste spannende Punkt, die Steuerberaterprüfung ist seit 87 Jahren in der Form, wie sie jetzt ist, unverändert. Ist doch Wahnsinn, oder?
Das zurückgerechnet, wenn man 25, 87 muss, dann 47, ist das richtig gerechnet?
Ja, so ich ungefähr. Also ja, kommt ja so ein bisschen hin.
Also ist das so alt, wie die Bundesrepublik fast? Das ist ja schön.
Deswegen sage ich, zum Glück bin ich nicht ganz so alt. Nein, aber Spaß beiseite. Also ich meine, ich finde, das spricht einfach für sich. Ja, das ist wirklich allerhöchste Zeit, wird daran was zu ändern. Ja, und das Zweite ist, das kannst du wahrscheinlich am besten beurteilen als junger Mensch. Die Steuerberaterprüfung in der Form, wie sie jetzt ist, hat doch mit der Bildungswirklichkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Blockprüfung und sowas, das kennt ihr doch von den Unis alles gar nicht mehr, oder?
Nee, generell von der Uni. Ich kenne so diesen, so ein bisschen so einen Running Gag, dass man sich früher inhaltlich auf eine Steuerberaterprüfung vorbereiten musste und heute auch physisch, weil ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal 6 Stunden am Stück einen Stift in der Hand hattet. Das dürfte Vor-Uni-Zeit gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wie lange meine Abi-Prüfungen waren, aber wir reden eher über 2 Jahrzehnte.
Ja,
und
ja.
Dass man sich auch körperlich da erstmal wieder in die Verfassung bringen muss, dass man überhaupt so lange schreiben muss, weil halt auch das macht man im Berufsalltag jetzt ja nicht so wirklich.
Überhaupt nicht. Und das ist in der Tat etwas, was von Jahr zu Jahr größere Probleme aufwirft, weil die jungen Leute einfach nicht mehr gewohnt sind, mit einem normalen Stift zu schreiben. Ich meine, mit so einem iPad-Pencil geht's gerade noch. Ja, mein Sohn hat seinen Bachelor gerade gemacht. Der hat kein einziges Blatt normal beschrieben, sondern alles auf dem iPad. Und wir haben sogar bei uns ein Modul Fit mit Knoll, wo spezielle Übungen zur Vorbereitung sind, dass keine Sehnenscheidenentzündungen und sowas.
Ja, genau, das meine ich. Das man sagt das so scherzhaft, aber es stimmt halt wirklich. Also es ist halt wirklich Verletzungsrisiko. Man will ja nicht und wir reden hier nicht über Leistungssport, aber es geht in die Richtung irgendwie. Und wir will ja nicht aufgrund von physischen Beschwerden am Ende ausscheiden aus dieser sowieso schon schwierigen Prüfung.
Geistig ist es Leistungssport. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also die Prüfung so in der Form, wie sie ist super antiquiert, hat mit der Bildungswirklichkeit überhaupt nichts mehr zu tun und es ist allerhöchste Eisenbahn, dass sich da was verändert. Ich meine, es ist ja seit vielen Jahren schon immer wieder versucht worden. Es ist leider nichts passiert. Die Mühlen malen langsam, aber jetzt, glaube ich, stehen wir wirklich ganz kurz vor einer Reform, die wirklich auch dafür sorgt, dass die Prüfung auch für junge Leute etwas attraktiver wieder wird und damit natürlich auch dieses ganze Thema Fachkräftemangel und Berufsstandschwund etwas entgegentritt.
Ja, vielleicht bevor wir da einsteigen, einmal, du hattest gesagt, du bist Geschäftsführerin von Knoll. Den meisten wird es wahrscheinlich was sagen, einigen vielleicht nicht. Vielleicht magst du da noch was dazu sagen. Für alle diejenigen, die irgendwie schon mal sich mit Vorbereitung auf Steuerberaterprüfung beschäftigt haben, die werden den Namen mit Sicherheit gehört haben, aber es haben ja noch nicht alle. Deswegen,
Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also Knoll bereitet seit inzwischen mehr als 56 Jahren Teilnehmer auf die Steuerberaterprüfung vor. Das heißt, wir haben also inzwischen weitaus mehr als 200.000 Teilnehmer durch die Steuerberaterprüfung geschleift oder geschliffen. Und neben der Steuervorbereitung auf die Steuerberaterprüfung bieten wir auch an Vorbereitungen auf den Steuerfachwirt, auf den Fachassistenten, Digitalisierung und IT-Prozesse, auf den Fachberater internationales Steuerrecht. Also ganz Sammelsurium, alle Prüfungen im Bereich des Steuerrechts, da sind wir in der Vorbereitung tätig. Und ich glaube wirklich, jeder, der sich mit dem Thema Steuerberaterprüfung beschäftigt, stolpert früher oder später irgendwann über den Namen Knoll.
Mir wird das immer, das ist also deswegen so rein persönlich, mir wird immer Knoll-Klausurenkurs. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe ihn mir nicht mal inhaltlich angeguckt, aber gefühlt jeder Kollege, den ich gefragt habe, was muss man machen, um die Bestehenswahrscheinlichkeit zu erhöhen, war das, zu 80% war das die Antwort. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es mir ehrlicherweise inhaltlich ja gar nicht angeguckt habe und ihn noch nicht teilgenommen habe, weil ich die Prüfung mir geschrieben habe, aber das ist so die Präsenz, die ihr zumindest bei vielen.
Also ich kann es beurteilen, ich habe selber die Steuerberaterprüfung geschrieben, ich habe auch das Wirtschaftsprüferexamen geschrieben, beides sogar im ersten Anlauf bestanden. Und lustigerweise, ich habe die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung damals auch bei Knoll gemacht. Da war ich aber mit Knoll noch überhaupt nicht verbandelt. Also da wusste ich nicht, dass ich da mal, dass Knoll mal sozusagen mein Leben bestimmen wird. Und es ist in der Tat so, Knoll steht für Klausuren. Also wir sind bekannt dafür, dass wir anspruchsvolle, examensnahe Klausuren machen. Und wenn du diese Klausuren hinter dir hast, dann bist du eigentlich echt gut auf die Prüfung vorbereitet. Und es ist natürlich so, es gab mal einen Artikel über uns, die Sadisten. So war dieser Artikel überschrieben, weil eben es gibt Teilnehmer, die empfinden unsere Klausuren als sadistisch und als bösartig. Das ist es aber nicht. Unser Ansatz ist schlichtweg, wenn du auf 110% trainierst, dann ist es in der eigentlichen Wettkampf, fällt es dir leichter. Wenn du auf 80% trainierst, dann bist du vielleicht aufgeschmissen. Also das ist immer schon unser Ansatz gewesen, mit anspruchsvollen Klausuren die Teilnehmer bestmöglich vorzubereiten. Und insofern freut mich das, dass das nach wie vor so unser Image ist, weil wir uns da auch sehr, sehr viel Mühe geben. Und ich denke, das A und O für eine erfolgreiche Vorbereitung ist und bleibt Klausuren schreiben.
Ja, also in dem Fall, in einem anderen Kontext würde man sagen, don't blame the player, blame the game. Wenn die Prüfung halt so ist, wie sie ist, wenn euer Job ist, die Prüflinge darauf vorzubereiten, dann kann man euch ja nicht für die Art und Weise der Prüfung verantwortlich machen. Und vielleicht noch eine persönliche Frage, wie bist du denn dahin gekommen in diese Position? Du hast ja offensichtlich die Steuerberaterprüfung auch bestanden, aber Steuerberatungskanzlei oder steuerberatend tätig zu sein, kam nicht in Frage, oder hast du es
gemacht? Doch. Ich war zu dem Zeitpunkt, nach meinem BWL-Studium war ich in einer Kanzlei und war dann zum Schluss Partner in einer großen internationalen Kanzlei mit über 1000 Mitarbeitern und habe dann nebenbei, bin angeworben worden vom Firmengründer, vom Walter Knoll, der hat mich als Dozentin angeworben, ob ich nicht Lust hätte, für Knoll als Dozentin zu arbeiten. Und ich hatte damals schon so ein bisschen den Gedanken, ich war ja noch recht jung, mit Ende 20, oder ja, Anfang 30, 31, dann habe ich mir gedacht, wer weiß, das wäre vielleicht mal ganz gut als zweites Standbein, wer weiß, wo meine Lebensplanung so hingeht, ja, ich mache das mal. Das war zwar im ersten Moment eine zusätzliche Belastung neben meinem wirklich anspruchsvollen Job in der Kanzlei, aber letztlich hat sich's dann doch ausgezahlt, weil ich habe dann, nachdem ich meine Kinder bekommen habe, festgestellt, dass es so ein Partner-Dasein in der Kanzlei wirklich echt stressig ist und diese Geschichte als Dozentin für Knoll zu arbeiten natürlich super auch vereinbar ist mit Familie, und bin dann umgeschwenkt, bin dann nach 14 Jahren aus der Kanzlei raus und habe meine Konzentration auf Knoll gelegt. Und dann kam eben noch dazu, dass dann die damaligen Firmengründer ihre Anteile auch verkauft haben, und ich habe dann eben mit zwei Partnern zusammen auch die Anteile von Knoll, also ich bin nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch Gesellschafterin bei Knoll übernommen, und ich muss sagen, das macht mir richtig viel Spaß, und Knoll hat sich, glaube ich, auch in diesen letzten 20 Jahren toll entwickelt, und ja, so ist mal in ganz, ganz kurzer Version, ich neige mir dazu, zu viel zu reden, in ganz kurzer Version erklärt, wie ich zu Knoll gekommen bin.
Super spannend. Letztendlich bauen die meisten unserer anderen Folgen ja genauso auf über die persönliche Geschichte. Die Folge ist so ein bisschen anders, weil sie mehr thematischen Schwerpunkt haben. Deswegen aber sehr spannend, dass du diesen Weg halt auch selber gegangen bist. den ersten Gedanken, den ich dabei hatte, und das ist nochmal eine Frage, bevor wir uns jetzt mit um die Prüfung kümmern, was ja faszinierend groß sein muss, ist das Netzwerk oder die Beobachtung von dir, wo du sagst, ach, guck mal, die waren bei uns damals in der Prüfung und jetzt sind sie hier Senior Partner von hier oder Kammer, Vorstand, Präsident, wie auch immer. Muss doch der Fall sein. Das ist so, woran ich gerade als erstes denken muss, ist, meine Mama ist Hebamme und wenn die in Lübeck rumläuft, das ist so bis zu, also du hast zum Teil Enkelkinder teilweise schon und das ist so ganz witzig, so in einigen Stadtteilen und Gebieten und so weiter, ist die kennt die alle. Aber das ist ja bei dir in der Branche wahrscheinlich auch so, wenn du über Steuerberatertag oder Kongress gehst und dann wirst du ja viele Namen zumindest kennen, wenn schon nicht die Gesichter.
Auf jeden Fall. Nee, also das ist wirklich ganz, ganz toll und man wird auch so irre oft angesprochen. Also wenn ich, letztens war ich auf dem Kongress in Hamburg, ja, dann kommt eine an und sagt, Frau Joost, darf ich ein Selfie machen mit Ihnen, ja? Oder auf der Wiesn dieses Jahr in einem Bierzelt kam einer, Sie sind doch die Frau Joost, ja, kommen Sie zu uns an den Tisch, die flippen alle aus, ja. Und also es ist wirklich ganz, ganz süß und letzten Endes auch natürlich wahnsinnig wichtig für uns, weil dieses Empfehlungsmarketing, was wir haben oder was da passiert, dass eben viele Kanzleiinhaber, die sagen dann auch ihren Mitarbeitern, hey, geh du zu Knoll, mach den Klausurenkurs, das musst du unbedingt machen. Ja, also davon leben wir ja auch ein bisschen und das ist echt schön, ja. Also ja. Wir haben auch schon Fälle, wo die zweite Generation oder die dritte Generation jetzt bei Knoll in der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung ist. Ja,
ja genau. Genau so habe ich es mir vorgestellt. So, und damit kommen wir zu dem Thema. Die Steuerberaterprüfung hatten wir. Es ist inzwischen eher eine, also nicht eher, aber es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich wusste nicht, dass sie so alt ist, aber es überrascht mich nicht, wenn man so ein bisschen sich das vorstellt. Ich habe ein paar Semester Jura studiert und bei Jura war es ja sehr lange auch so, dass man ewig vor sich hin studiert und irgendwann nach 7, 8 Jahren, gut, das stimmt nicht, es geht erst ins zweite Staatsexamen, aber irgendwann nach Jahren des Studiums oder halt auch Nicht-Studiums muss man einmal zu einer Prüfung gehen und dann besteht man und hat Glück gehabt oder man besteht halt auch nicht und dann hat man Pech gehabt und steht mit nichts da und hat die letzten Jahre des Lebens weggeworfen, viel Geld in Sand gesetzt und es gibt nie so ein zwischendrin mal so ein Status-Update, bin ich eigentlich noch gerade richtig auf dem Weg? Und das richtig Unfaire ist dann, wenn man zur Prüfung krank wird oder Prüfungsangst hat und gar nicht wegen intellektueller oder Faulheit aufgrund Mängeln durchfällt, sondern einfach nur, weil man in dem Moment einfach nicht die Leistung abrufen konnte. Und im juristischen Studium ist ja extrem viel passiert. Da gibt es ja eine ganze Menge Zwischen. Es gibt eine Zwischenprüfung und da wird weit, weit vor dem Staatsexamen schon aussortiert, wer denn weitermachen darf. Und das ist aber in der Steuerberaterprüfung ja irgendwie nicht so. Gut, das ist jetzt auch kein zusammenhängendes Studium so, aber es ist letztendlich so, jeder kann irgendwie einfach machen und dann geht man hin zur Prüfung und dann besteht man oder besteht man nicht. Und wenn man nicht besteht, dann steht man auch da und hat ja auch einen riesengroßen Betrag investiert, viel Zeit geopfert. Vielleicht steht man in irgendwelchen Stunden, Verpflichtungen, Minusstunden, wie auch immer man das vertraglich mit seinem Arbeitgeber geregelt hat, da. Hat viel Geld investiert, aber auch viel Verdienstausfall investiert und hat letztendlich gar nichts. Und das wirkt auf mich so ein bisschen wie das veraltete, inzwischen nicht mehr existente Modell rund um das Staatsexamen bei Jura. Und das ist so mein Eindruck, wie ich die Steuerberaterprüfung wahrnehme, mal abgesehen davon von so physischen Herausforderungen, wo ich mir denke, so wird, also bestehen tatsächlich die potenziell besten Steuerberater und Steuerberaterinnen diese Prüfung oder sind die Anforderungen und die Qualifikation, wer diese Prüfung besteht, hat das überhaupt nichts mehr mit dem Berufsalltag zu tun. Und das ist ehrlicherweise mein Eindruck. Das ist so eine vollkommen willkürliche Zugangsbeschränkung, die gar nichts darüber aussagt, ob die Person jetzt ein guter Steuerberater oder Steuerberaterin wäre oder nicht.
Völlig richtig. Also zum einen, die Prüfung ist grundsätzlich schon eben aus der Zeit gefallen. Das ist jetzt eine kleine Steilvorlage für mich, da kurz noch was einzuhaken, genau weil es so ist, weil die Leute bereiten sich ja zum Teil 2 Jahre auf diese Prüfung vor, investieren viel Zeit und Geld und haben eigentlich nirgendwo, gut, sie kriegen ihre Klausuren korrigiert, aber haben eigentlich so keine Möglichkeit, sich einzuschätzen. Wir haben deswegen seit zwei Jahren einen sogenannten Performance-Tracker entwickelt, wo die Teilnehmer sozusagen permanent gemonitort werden. Und wir haben da einen Algorithmus hinterlegt, wo wir diese Hunderttausenden, von Daten, die wir haben, Klausurergebnisse, der besagt, mal vereinfacht ausgedrückt, welche Note musst du zu welchem Zeitpunkt schreiben, damit du die Prüfung mit hoher Wahrscheinlichkeit bestehst. Also er zeigt dir zu jedem Zeitpunkt der Vorbereitung, bist du im grünen Bereich, bist du im roten Bereich, musst du mehr Gas geben, um genau das mal ein bisschen abzufangen. Das ist die eine Sache, weil wir eben genau die Prüfung diese Schwäche hat, eben du bist da irgendwo am Tag X und wenn du da versagst, dann ist es vorbei. Ja. Und vor allem die Prüfung hat auch insofern nichts mit der Wirklichkeit zu tun, weil eben die Art, also inhaltlich fehlen einfach Themen, die in der heutigen Beratungspraxis wichtig sind. Und zum anderen allein schon die Hilfsmittel. Ja, du darfst keine, ja, du musst da mit deinen Gesetzen sitzen und in deinen Gesetzen blättern, wo du nichts reinschreiben darfst und so. Also das ist alles total aus der Zeit gefallen und muss in der Tat muss einfach echt modernisiert werden. Und genau das ist der Punkt, wieso so viele Leute sich das dreimal überlegen, dass sie in diese Prüfung gehen, weil eben dann auch noch so eine ganz schlechte Erfolgsquote dahinter steht. Ja, also Durchfallquote liegt ja bekanntermaßen bei um die 50%, aber da sind die Zweit- und Drittschreiber dabei. Das heißt, kannst du jetzt mal ausrechnen, wie viele im Erstversuch durchfallen. Ja, und
das sind ja auch nur die, also sind ja auch nur die, die abgegeben haben, wenn ich.
Genau,
wenn ich
dann, es treten ja fast über 10% schon während der Prüfung zurück, was ja auch erschreckend ist eigentlich. Ja. Also, und, die Prüfung ist wirklich.
Die große Menge, zu der ich gehöre, ist, die sich irgendwann mal angemeldet haben zur Vorbereitung, dann, gut, bei mir persönlich, privat, wir ein kleines Kind hatten und ich mir dachte, oh, das lässt sich gut unter einen Hut bringen und irgendwann mich die Frage gestellt habe, möchte ich Zeit mit meinem Sohn verbringen, der gerade neu geboren ist oder lieber lernen? Und da habe ich gesagt, ja gut, dann wäre ich ja kein Steuerberater, zumindest nicht in diesem Jahr. Das ist ja in gewisser Weise auch schon ein Aufgeben, weil ich habe schon auch einen Betrag investiert in diese Vorbereitung und ich habe mich dann am Ende, ich war angemeldet, habe mich aber wieder abgemeldet. Das heißt, ich bin noch nicht mal zurückgetreten, sondern habe in der Reise hin zur Prüfung irgendwann einfach gesehen, okay, ich lasse es bleiben. Das heißt, wenn man das alle mit reinrechnet, dann ist die Durchfallquote ja, also auch zumindest diejenigen, die mit dem Gedanken spielen und auch schon investieren und Ressourcen bereitstellen und ihr Leben dementsprechend ausrichten, ja nochmal extrem viel höher.
In diesen Statistiken tauchen diejenigen, die vor der Prüfung sozusagen, die angemeldet sind, aber gar nicht erst antreten, nämlich gar nicht auf. Also das kann man in der Tat. Nein, da hast du völlig recht. Und ich möchte aber trotzdem eine Lanze für den Beruf brechen, weil der Beruf ist wirklich mega spannend. Es gibt die ganzen neuen Beratungsfelder. Es hat sich auch total verändert. Also dieses staubige Image von wegen Schuhkarton und Belege sortieren, das findet ja alles gar nicht mehr statt, sondern da gibt's ganz viele neue spannende Bereiche. Ja, wo auch Leute, die jetzt vielleicht nicht morgens mit dem Kopf voll Paragraphen aufwachen, sondern die vielleicht ein bisschen digital affin sind. Ja, also da gibt es wirklich ganz tolle Bereiche, die sich da jetzt eröffnen. Und auch für insbesondere als Frau kann ich sagen, tolle Möglichkeit, auch wirklich Beruf und Familie zu vereinbaren, weil man zwischen 0% und 100% sehr viele Möglichkeiten hat, was zu machen. Also der Titel ist schon klasse, wenn man das hat, aber der Weg ist hart und steinig. Und sollte ein bisschen modernisiert werden.
Ja. Das heißt, es wurde sehr lange nicht mehr modernisiert und jetzt gibt es aber Bestrebungen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich stecke auch nicht so wahnsinnig tief drin. Ich bekomme aber an links und rechts überall es mit, dass daran gearbeitet wird. Vor kurzem war Steuerberatertag in Den Haag, da war ich, da hat man das irgendwie mitbekommen, immer wenn die Kammer irgendwas veröffentlicht auf Social Media und so. Das scheint gerade irgendwie ein heißes Thema zu sein.
Also
was genau soll denn geändert werden und wo stehen wir da? Und wird das in Zukunft einfacher und soll ich jetzt warten, bis das alles durch ist oder lieber jetzt schnell noch machen, weil es dann auch noch schwieriger wird?
Also das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche sie mal der Reihe nach abzuarbeiten. Also Punkt 1, es wird schon sehr, sehr lange hinter den Kulissen, also mindestens seit 2 Jahren hinter den Kulissen verhandelt. Man muss wissen, dass an der Steuerberaterprüfung ist einmal das Bundesfinanzministerium beteiligt und die Steuerberaterkammern. So, und jetzt haben die Steuerberaterkammern einen großen Reformdrang und das Finanzministerium hat ist eher so die Bewahrerseite. So, und jetzt haben die zwei verhandeln jetzt schon sehr, sehr lange darüber, dass sich was ändert. Und es scheint sich jetzt auch eine Einigung abzuzeichnen in einigen Punkten. Und sobald das der Fall ist, sollen auch wir Lehrgangsanbieter in die Überlegungen einbezogen werden. Das war einer der großen Kritikpunkte, die wir bisher hatten, dass wir in keinster Weise da einbezogen wurden, sondern dass alles hinter geschlossenen Türen stattgefunden hat. Begründung war, wenn da noch mehr mitreden, dann wird es erst recht nichts. Also hoffen wir mal, dass was Gutes bei rauskommt. Das heißt, wo stehen wir? Ich hoffe noch im Laufe des Novembers erste Informationen zu bekommen, welche Vorschläge tatsächlich umgesetzt wurden. Zeitlich soll das Ganze ab der Prüfung 27 greifen. Was soll geändert werden? Die wesentlichste Änderung ist die sogenannte Modularisierung, dass du nicht mehr alle drei Fächer auf einen Schlag schreiben musst, sondern die Möglichkeit hast auszuwählen, schreibe ich nur ein, zwei oder alle drei Fächer. Also das heißt, man kann das Ganze aufteilen, so wie es die Wirtschaftsprüfer schon seit einigen Jahren machen. Das hat Vor- und Nachteile, da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Aber es macht die Prüfung zumindest planbarer. Leichter würde ich sagen, nein, weil es ist ein ganz großes Anliegen und dem kann ich auch nur zustimmen. Die Qualität der Prüfung muss in jedem Fall erhalten bleiben, weil die Finanzbeamten haben eine extrem gute Ausbildung und die Steuerberater müssen natürlich auf Augenhöhe bleiben. Also die Qualität darf nicht leiden. Das war eine der großen Vorgaben bei diesen Reformgedanken. Aber die Prüfung soll einfach attraktiver, flexibler und besser planbarer werden. Und deswegen ist eben geplant, diese Prüfung zu modularisieren, dahingehend, dass du einzelne Fächer bestehen kannst und diese bestandenen Fächer mitnehmen kannst. Jetzt ist es ja so, wenn du durchfällst, dann bist du durchgefallen, dann musst du alles neu schreiben. Das soll halt künftig anders sein. Bestandene Fächer kann man mitnehmen. Aber da möchte ich gleich auch mal auf eins hinweisen. Jetzt ist es so, du kannst einen guten Tag 1 mit einem schlechten Tag 3 verrechnen, weil es wird eine Gesamtnote gebildet. Die Möglichkeit entfällt natürlich, wenn du jedes Fach einzeln bestehen musst. Ja? Einfach nur mal so wird vielleicht so auf den ersten Blick übersehen. Aber es ist natürlich schon so, dass man sagen kann, es ist vielleicht doch deutlich einfacher, wenn ich mich im ersten Schwung auf Tag 1 mit den drei Fächern Umsatzsteuer, Verfahrensrecht und Erbschaftssteuer vorbereite und dann im zweiten Schwung auf Bilanzsteuer und Ertragssteuerrecht. Ist vielleicht auch für die Arbeitgeber spannend, dann sind die Mitarbeiter nicht so lang weg und das Ganze vielleicht womöglich 2 Jahre hintereinander, weil sie es nicht auf Anhieb schaffen, sondern so ist natürlich die Vorbereitungszeit dann auch entsprechend kürzer und der Mitarbeiter fällt nicht so lange in der Kanzlei aus, ja, und kann sozusagen nur, also ist immer so ein bisschen, muss man mal von beiden Seiten betrachten. Was auch ganz wichtig ist, was wegfallen soll, ist die Wiederholungsbeschränkung, also dass man nur maximal 3 Prüfe 3-mal antreten darf. Was ja gerade für die im Drittversuch sind, ein brutaler psychischer Stress ist. Ja, also stell dir mal vor, du hast ja gerade gesagt, viel Zeit, viel Geld, 3 Jahre lang nichts anderes gemacht oder 4 im Zweifel dann. Und dann gehst du das dritte Mal in die Prüfung und weißt, wenn es jetzt nicht klappt, ist alles vorbei. Also das fällt dann auch weg.
Gibt es dazu Statistiken? Ich meine, wer, wenn nicht ihr, habt diese Statistiken, wie viele denn tatsächlich auch noch in den Drittversuch gehen? Ich kenne ein paar, die haben es 2-mal versucht und gesagt haben, gut, wenn es 2-mal nicht klappt. Weil es ist ja nicht nur, ich versuche es einfach mal, sondern es ist verbunden mit einem großen Invest, sich wieder komplett darauf vorzubereiten, weil genau wie du sagst, es ist halt wie auf Null gesetzt. Wenn man 2-mal versucht hat und 2-mal fast geschafft hat, dann hat man unter Strich gar nichts geschafft. Das ist dann vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe das von einigen mitbekommen, die gesagt haben, nee, das tue ich mir denn nicht mehr an. Offensichtlich soll es nicht sein und dann wird es halt einfach gelacht. Was
also
ja auch schade irgendwie ist, aber nachvollziehbar.
Super schade. Also ich habe jetzt keine Zahl, die ich dir parat habe, aber ich sag mal so aus unserer Erfahrung, ich würde sagen, mindestens 90% gehen auf jeden Fall in Zweitversuch, also wo es im Erstversuch nicht geklappt hat, die gehen in Zweitversuch. Und von denen würde ich sagen, wo es im Zweitversuch nicht geklappt hat, würde ich sagen, maximal die Hälfte geht überhaupt noch mal in Drittversuch. Also da schmeißen schon sehr, sehr viele hin, ja. Und das ist natürlich jetzt mit dieser, sag ich mal, Möglichkeit der Aufteilung, glaube ich, wird es deutlich entspannter. Im Übrigen ist auch geplant, dass diejenigen, die jetzt im Drittversuch scheitern, also im alten System, dass die nochmal neu einsteigen dürfen. Ob man das will, weiß ich nicht. Aber zumindest, und deswegen empfehlen wir auch allen, die jetzt in der Vorbereitung stecken, da kommen natürlich viele, die fragen, oh, was soll man jetzt machen? Da steht eine Reform ins Haus und so weiter. Wir sagen allen Leute, durchziehen. Ihr habt nichts zu verlieren. Und vor allem, wir wissen nicht, was genau kommt und wann es kommt. Also wie gesagt, der Plan ist 27, aber bis dahin muss noch viel passieren. Gesetze müssen angepasst werden, Übergangsregelungen geschaffen und. Und ob das alles dann wirklich so kommt und in der Zeit, also ich würde mich da nicht drauf verlassen. Und insofern mein Rat an alle, die jetzt schon in der Vorbereitung sind, auf jeden Fall durchziehen, weil es gibt nichts zu verlieren. Im Zweifel kann man dann nochmal antreten, wenn man das möchte, wenn dann die neuen Regelungen gelten, wenn sie denn so kommen. Das ist,
genau, das ist quasi, wenn ich jetzt nach dem alten System, wenn ich so verstehe, bringt es in der Form ja wirklich auch nichts, jetzt noch zu warten, weil es nicht per se einfacher wird, sondern es ist halt genau modularer und wieder, also und diese Möglichkeit, es nochmal zu wiederholen, dass das mehr eher möglich ist. Und wenn das jetzt auch schon für alle gilt, die 2026 beispielsweise es nicht schaffen sollten, dann ist ja ein Teil der neuen Regelung gilt ja dann auch schon früher, oder?
Ja, genau. Also wenn angenommen,
man hat dann quasi eine Übergangsregelung, die schon ab der nächsten Prüfung gilt, mehr oder weniger.
Genau, die Vorbereitung für 26 läuft ja schon. Die Teilnehmer sind bei uns schon seit Juni 25 in der Vorbereitung. Da mache ich doch jetzt nicht auf halber Strecke Stopp. Also insofern durchziehen, und wenn es wirklich nicht klappt, dann kann man 27 bei hoffentlich einer neuen Prüfungsordnung nochmal das Thema nochmal neu aufrollen, wenn man das möchte. Es ist auch stark in der Diskussion, einen zweiten Prüfungstermin anzubieten, dass sich das Ganze nicht so in die Länge zieht. Da ist aber dem Vernehmen nach das Finanzministerium strikt dagegen. Ob sich das, also ich glaube eher nicht, dass der kommt. Ich glaube, im ersten Schritt wird es die modulare Prüfung geben, der Wegfall der Begrenzung auf 3 Jahre und der Fakultätsvorbehalt soll fallen. Das heißt, bisher sind ja nur Kandidaten zugelassen mit einer betriebswirtschaftlichen oder juristischen Vorbildung. Und das soll wegfallen. Das heißt, künftig können sich auch, keine Ahnung, Maschinenbauingenieure oder Ärzte bewerben für die Prüfung oder zur Prüfung anmelden. Die müssen dann aber in eine Nachprüfung gehen. Also die müssen dann eine Art betriebswirtschaftliche Nachprüfung machen zwischen der bestandenen schriftlichen Prüfung und der mündlichen Prüfung. Gilt übrigens auch für die Juristen, weil die sind nämlich, die haben kein BWL im Studium. Die müssen auch in die Nachprüfung nach gegenwärtigem Stand.
Ja, Juristen sind ja sowieso so ein eigenes Volk, weil die dürften ja theoretisch schon steuerberatend tätig sein, ohne Steuerberaterprüfung. Sie können es halt nicht, und persönlich, ich kenne ja einige ehemalige Kommilitonen, die wollen es auch alle nicht, weil das Steuerrecht doch in dem Rechtssystem in Deutschland doch schon sehr, sehr eigen ist. Ja. Sind die meisten doch relativ froh, wenn sie mit dem Steuerrecht eher weniger zu tun haben. Und diejenigen, die das dann spannend finden, die haben die Abzweigung dann schon auch früher genommen, irgendwie in Richtung Steuerrecht.
Ja, aber ich finde es irgendwie lustig, die Vorstellung, dass die Juristen, dass die dann nochmal in eine Nachprüfung müssen. Aber ich habe von einem Präsidenten der Bundessteuerberaterkammer, der bei dieser Reform maßgeblich beteiligt ist, die Auskunft bekommen, dann ist es halt so, ja. Und was auch noch, das ist auch nicht so ganz, was heißt offiziell, da wird nicht so viel drüber gesprochen, die Praxiszeit soll verlängert werden. Die haben ja jetzt, gibt's ja die unterschiedlichsten Praxiszeiten, das schwankt ja von 2 bis 8 Jahren. Im Moment ist es so, wenn du einen Hochschulabschluss hast mit einer Regelstudienzeit von 8 Semestern, kannst du ja nach 2 Jahren in die Steuerberaterprüfung gehen. Und diese unterschiedlichen Zeiten sollen vereinheitlicht werden auf 3 und 6 Jahre. Also nur noch diese 2. Das heißt, es würde quasi eine Verlängerung der Praxiszeit von derzeit 2 auf 3 Jahre bedeuten.
Für die mit dem Uni-Abschluss. Rein über die Praxis kommen, da wurde es ja gerade erst verkürzt. Also damals die Ausbildung gemacht habe, wurde mir immer noch gesagt, mit Steuerfachangestellter kann man 10 Jahre arbeiten und dann macht man irgendwann die Steuerberaterprüfung. Jetzt sind es 8.
Das soll auf 6 Jahre. Also es soll nur noch 3 oder 6 Jahre geben. Das ist für die eine Verbesserung.
Als überzeugter Steuerfachangestellter finde ich das sehr gut. Dadurch wird ja quasi die Steuerfachangestelltenausbildung auch erheblich aufgewertet im Vergleich zu dem Studium.
Absolut.
Was ich persönlich auch nachvollziehen kann und zwingend notwendig finde. Liebe Grüße an meine ehemaligen Kollegen von KPMG. Da war ich gefühlt der Einzige, der Ahnung hatte, weil ich umgeben war von irgendwelchen BWL-Studium, die noch nie ein Steuerformular vorher gesehen hatten. Und ich dachte mir, Leute, das ist erste Woche, erstes Lehrjahr gewesen. Und die hatten alle schon ihren Master fast fertig.
Nee, also klar, finde ich aber auch super, weil die bringen auch natürlich viel Praxiserfahrung mit, und ich denke mal, dass das durchaus begrüßenswert ist. Ja, also ich finde insgesamt, also ich muss ehrlich sagen, ich meine, die Reform ist natürlich jetzt für uns ein Riesenbrett, was wir bohren müssen, weil wir müssen ja diese ganzen wir müssen unsere Lehrgänge ja auch modularisieren. was wir aber schon fleißig machen. Also wir haben schon komplett die Konzepte entwickelt für 27, weil wir ja jetzt schon Anfang des nächsten Jahres mit der Werbung rauskommen. Und da wird es entsprechende Modulkonzepte schon geben. Da sind wir also voll auf Kurs. Eine zweite Sache, die ich auch total begrüße, ist, dass die Prüfung digital werden soll. Also das digitale Schreiben wird noch mehr kommen. Das gibt es ja bisher nur in 2 Bundesländern. Und das soll ab 27 auch flächendeckend eingeführt werden. Das heißt also, da sind wir wieder bei den physischen Belastungen. Also ich glaube, eine Tastatur ist dann weniger anstrengend als ein Stift. Und
es ist vor allen Dingen einfach gewohnter, da geht es ja gar nicht darum, weil ich höre gleich in meinem Kopf schon wieder einige ältere Kollegen sagen, oh, die Jugend hält ja gar nichts aus. Nein, aber es ist einfach, es spricht nicht mehr der Lebenswirklichkeit, wie heute gearbeitet wird. Es geht ja nicht darum, ob jemand belastbar ist oder nicht, sondern es hat einfach nichts mit dem Berufsalltag zu tun, 6 Stunden lang mit dem Stift auf dem Zettel zu schreiben. Dann ist es halt sinnvoller, eher mit dem Arbeitsgerät auch die Prüfung zu schreiben, in der man auch jeden Tag arbeitet.
Ja, also ich meine, der Professor Schwab, der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, der hat ja auch mal mit seine Vision geäußert, dass die Steuerberaterprüfung einfach mal zeitgemäß als Open-Book-Prüfung angeboten wird, wo man mit allen Materialien arbeiten kann, mit denen man auch in der Praxis arbeitet. Und das ist völlig richtig.
Wobei ich glaube, NWB Kira, Answers von Otto Schmidt und Copilot Text von Haufe sind dann zugelassen für die Steuerberaterprüfung 2030.
Ja, ist doch super, genau. Und nein, aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt im ersten Schritt kommt, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung und vor allem die Zielsetzung, die Prüfung moderner und attraktiver zu machen bei gleichzeitiger Wahrung des hohen Qualitätsniveaus, weil der Titel Steuerberater, der ist ja wirklich ein Qualitätsmerkmal und das muss auch so bleiben. Ja, das ist ein Gütesiegel und da darf auch nicht dran gerüttelt werden und das ist auch Ziel dieser Reform und insofern begrüße ich das total, was da passiert, auch wenn es für uns ein bisschen natürlich Arbeit bedeutet, ja, also nein, aber das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung.
Wie ist das? Gibt es irgendwelche Bestrebungen an den inhaltlichen, also quasi an den Fächern auch zu ändern? Weil ich verstehe das, dass der Steuerberatertitel wirklich, also dass das ein Qualitätsmerkmal, ein Qualitätssiegel ist. Und ich bin auch grundsätzlich gerade, in der heutigen Zeit Internet und jeder behauptet sich irgendwie im Internet auch irgendwie als Experten, sehe ich das schon, dass das wichtig ist, dass es auch geschützte Begriffe gibt. Obwohl ich sonst normalerweise auch aggressiv immer gegen alles argumentiere. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Aber viele Dinge, die heute in der Steuerberaterpraxis, Alltag und auch für eine steuerliche Beratung extrem wichtig sind, da geht es wirklich um technologische Dinge und Schnittstellen und Verständnis von Flüssen, Datenströmen und Einschätzung derer, die spielen mindestens genauso gut eine Rolle, wie irgendwie die Abgabenordnung runterbeten zu können, wo man zwar sagen kann, okay, der Steuerberatertitel hat zwar eine hohe Qualität, aber gleichzeitig läuft er auch Gefahr, so ein bisschen als Theoretiker in der Schublade zu verschwinden, weil es halt schon einfach nur eine sehr theoretische Prüfung ist und immer weniger mit der gelebten praktischen Herausforderung in der Steuerberatung oder Finanzabteilung zu tun hat. Gibt es da irgendwelche Überlegungen in die Richtung, das zu ergänzen, zu erweitern, anzupassen?
Ja. Also gibt's. Also die Überlegungen gibt es in der Tat schon sehr lange. Problem, die Prüfungsaufgaben selber kommen eben aus dem Finanzministerium, also von der Finanzverwaltung. Und da tut man sich ein bisschen schwer mit Änderungen. Ja, da ist es also ein bisschen zäh. Aber die Überlegungen gibt es und ich glaube, da wird man auch nicht drum herum kommen, in einem zweiten Schritt da entsprechend anzupassen, weil wie du sagst, auch hier hat die Realität mit der Prüfung oder hat sich die Realität weiterentwickelt, ja. Da gibt's die verschiedensten Bereiche. Da gibt's das ganze Thema Sozialversicherung, ist ein Riesenthema auch bei Steuerberatern. Da gibt's das ganze Thema Datenschutz. Da gibt's das ganze Thema Digitalisierung, ja, und alles, was damit so verbunden ist, ja. Also, da wird man auf jeden Fall auch sich anpassen müssen. Und ein zweiter Punkt, den ich persönlich wichtig fände und wo wir auch was machen möchten, obwohl es kein Prüfungsfach ist, es geht darum, junge Steuerberater überhaupt mal fit zu machen dafür, was es bedeutet, eine Kanzlei zu gründen oder eine moderne Kanzlei zu führen. Ja, also das Thema moderne Kanzlei führen, digitale Kanzlei. Ja, das sind so Themen, die einfach brandaktuell sind und wo sich in der Praxis unglaublich viel tut. Und da muss man natürlich ja auch die jungen Steuerberater eben an die Hand mal ein bisschen nehmen. An der Uni lernt man das nicht. Sie da auch ein bisschen vorzubereiten.
Ja, eben, man lernt das gefühlt nirgendwo, aber das ist auch ja in gewisser Weise fast in jedem Beruf ja so. Das ja. So teilweise Grundzüge des, wie will ich sagen, Selbstständigkeit müssten wirklich, das ist eine Grundvoraussetzung. Und Grundvoraussetzung muss eigentlich schon auch in der Schule sein, zumindest so im Kern das verstehen. Ja, Steuerberatern kann man wenigstens nicht mehr in die Schuhe schieben, dass sie nicht wissen, wie das Nettogehalt sich aus dem Bruttogehalt berechnen. Das erwarte ich von einem Steuerberater zumindest. Aber das ist ja, wenn junge Menschen in den Beruf irgendwo einsteigen, auch nach einer Uni, dann wissen die das nicht zwingend.
Ja, nein.
Bei Steuerberatern kann man das wenigstens für alles gegeben voraussetzen. Aber Selbstständigkeit, Unternehmertum ist ja deutlich mehr als einfach nur die fachliche Expertise zu beherrschen.
Ja, nein, aber es gibt in der Tat viele Bereiche, die in der Prüfung gar nicht abgedeckt sind, die man natürlich, das ist im Übrigen, bislang waren die Überlegungen dahingehend, dass sozusagen in der mündlichen Prüfung etwas, die mündliche Prüfung dahingehend anzureichern, weil die mündliche Prüfung bezieht sich ja weitestgehend auf den Stoff der schriftlichen Prüfung, ergänzt noch ein bisschen um Berufsrecht und ein bisschen Wirtschaftsrecht, aber dass man vielleicht in der mündlichen Prüfung die Plattform hat, da noch eben andere Themen noch unterzubringen, die einfach mehr Praxisbezug haben. Aber ich, wie gesagt, halte ich auch für notwendig, sehe ich aber nicht jetzt für, in der Reform.
Also denn in 78 Jahren.
Ja, die nicht genau bei der nächsten Reform dann, aber das macht dann die KI.
Ja, das ist, also deswegen auch vielleicht zu meinem Hintergrund. Ich war in der Steuerberatervorbereitung und dann kam Kind und darüber freue ich mich ja auch. Und dann habe ich mir mal, und dann kam tatsächlich aber auch die KI. Und dann dachte ich mir, gut, das ist schon spannend. Und dann habe ich mir so angeguckt, was kann ich jetzt eigentlich machen? Wie positioniere ich? Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Und bin darin geändert, dass ich gesagt habe, nee, dann beschäftige ich mich halt lieber noch mehr mit den Themen Technologie, Prozesse, Mitarbeiter, Vermarktung, Organisation und diese ganzen Sachen, die alle keine Vorbehaltsaufgaben sind, und mache das einfach und habe dann tatsächlich auch eine Kanzlei übernommen, was auch heute schon möglich ist. Und ich glaube, aber das muss ich dir ja nicht erzählen, so ein bisschen schafft sich dieses, auch wenn es noch so ein Qualitätssiegel ist, diesen Steuerberater-Titel zu haben, verliert der aber schon an Wert, wenn der zentrale, wichtige Aufgaben und Themenbereiche einfach nicht mehr abdeckt und links und rechts dann plötzlich andere Leute da plötzlich
deswegen ist es ja so wichtig,
dass
du kannst ja mal bei uns einen Lehrgang machen, Fachassistent, Digitalisierung und IT-Prozesse. Das ist super spannend. Da passierten genau solche Dinge. Aber
Ich war auch in Vorbereitungskursen durchaus schon aktiv. Das ist ja das Lustige eigentlich. Ich hätte ja die Prüfung gemacht. Für mich hat sich einfach nur die Frage gestellt von Aufwand und Nutzen. Und dann habe ich gesagt, nee, den Nutzen, das, was ich heute machen möchte, kann ich ausnahmslos alles heute schon tun. Und dann brauche ich die Steuerberaterprüfung nicht. Das ist auch, das kann ja okay sein, wenn das Ziel ist. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das Ziel von jedem der Akteure ist. Klar, ich kann es nachvollziehen, dass das Finanzministerium da eventuell weniger progressiv ist. Aber das ist schon für den Berufsstand eine Veränderung. Ob es
also Verschlechterung ist,
kann ich gar nicht beurteilen.
Ja, du hast vollkommen recht. Und da muss die Beraterprüfung sich auch in die Richtung hin entwickeln. Der Berufsstand selber, insbesondere die jüngere Generation in dem Berufsstand, die sind schon so weit. Die nehmen ganz andere Aufgaben wahr noch, als man so mit dem klassischen Steuerberater verbindet. Also gerade die ganzen Jungs Dozenten, mit denen wir die FIDE-Vorbereitung, also Fachassistent Digitalisierung, IT-Prozesse machen, die sind ja alle selbstständig in Kanzleien, also es sind reine Praktiker, die da bei uns als Dozenten auftreten. Und was die in ihren Kanzleien machen, ja, das hat nichts mehr mit dem zu tun, wie ich es noch damals in der Kanzlei oder kennengelernt habe, wo ich war. Also da tut sich schon unglaublich viel und die Prüfung muss jetzt eigentlich nachziehen, ja, um das abzubilden. Ja, aber das war das, was ich auch eingangs gesagt habe. Der Beruf ist eigentlich total spannend und bietet echt viele neue und interessante Aspekte, in die man da eintauchen kann. Und insofern wäre es umso wichtiger, dass die Prüfung da eben entsprechend sich auch anpasst oder dem da den Weg mitgeht.
Wahnsinnig spannend. Wie sind denn jetzt ganz konkret die Schritte? Wenn jetzt ein Zuschauer hier jetzt gerade dabei ist und sagt, oh, ich bin ja noch gar nicht im Vorbereitungskurs, ist das denn für 2026 sowieso schon zu spät? Weil du sagst, die sind schon alle in der Vorbereitung oder?
Nee,
oder
also wir haben, also die
aber noch
Kurse
fangen auf den Fall.
Ja, klar. Also die Kurse fangen, die ersten fangen im Juni an, aber wir haben ganz viele, die jetzt erst einsteigen. Wir haben auch viele, also ich würde mal sagen, als Faustregel spätestens zum Klausurenkurs muss man einsteigen. Der startet, ich glaube, Ende Februar, Ende Februar, Anfang März. Das ist also der späteste Zeitpunkt, wo ich empfehlen würde, einzusteigen, weil wichtig ist, wie gesagt, dass man ganz, also wirklich Klausurtraining, ausreichend Klausurtraining hat zur Vorbereitung. Aber das kann man durchaus dann auch noch schaffen. Also wenn man sagt, Mensch, ich will das jetzt 26 durchziehen, ja, mich stört es nicht, dass das noch eine Blockprüfung ist, dann, wie gesagt, würde sagen, latest zum Klausurenkurs. Wenn man jetzt noch so ein bisschen am Hadern ist und sagt, boah, ich bin eigentlich vielleicht nicht der Prüfungsmensch, ich habe Prüfungsangst oder keine Ahnung, ich habe Familie, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, abwarten, ja, dann würde ich aber zumindest genau beobachten, was sich tut. Wir haben übrigens auf unserer Webseite einen eigenen Reformradar eingerichtet. Da gibt es also eine spezielle Seite. Da muss ich dir noch den muss ich dir noch schicken, den Link für die Shownotes. Da informieren wir sozusagen, also alles, was es bis jetzt schon gibt, steht da drin. Und vor allem, wir informieren immer ganz hoch, ganz aktuell über die Entwicklungen. Also da einfach mal reinschauen und da geben wir auch Empfehlungen ab. Also sobald wir was Genaues wissen, werden wir auch Empfehlungen abgeben, was wäre wenn, was wir da raten würden.
Wunderbar. Ich glaube, besser informiert kann man die Leute nicht entlassen, weil wenn ich auf die Zeit schaue, es verging tatsächlich wie im Fluge, aber es betrifft mich in gewisser Weise irgendwie persönlich. Das habe ich in der Vorbesprechung schon gesagt.
Ja.
Ich muss mich gar nicht so verstellen und blöd tun, weil ich bin genau in der Phase, dass in meinem Freundeskreis links und rechts schreiben alle möglichen gerade die Prüfung und ich habe mich vor anderthalb Jahren dazu entschieden, sie nicht zu schreiben, weil ich mir dachte so, alles, was ich heute mache, kann ich auch weitermachen, brauche ich die Prüfung nicht für. Aber es ist natürlich wahnsinnig spannend und es ist für mich auch nicht komplett weg vom Tisch, das Thema. Überhaupt nicht. Gerade wenn vielleicht Änderungen kommen.
Ja.
Bisschen schade, dass die Einschätzung von dir ist, dass vielleicht inhaltlich jetzt die Anpassung nicht kommt, dann ist der Fight vielleicht eher für mich
mal
die Prüfung, mit denen ich mich näher beschäftigen muss.
Ja. Nein, aber was ich wirklich allen mitgeben kann, trotzdem, es lohnt sich wirklich, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Hier muss ich noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir sind natürlich bestens vorbereitet auf das neue System. Und vielleicht können wir auch noch mal, wenn jetzt konkret bekannt ist, was kommt und wie es kommt, können wir vielleicht ja noch mal ein Update machen, ein kurzes, weil dann kann ich auch konkret noch mal Empfehlungen aussprechen oder ansonsten einfach bei uns auf die Seite gehen.
Ja. Also das Thema wird uns ja definitiv, wenn wir darüber reden, das wird die Prüfung 27 betreffen und dann, du sagst es auch schon, da ist noch ein Rattenschwanz an Arbeit zu erledigen mit Gesetzen und Gesetz ist ja auch nicht mal über Nacht von der Person geschrieben, sondern muss ja auch erstmal alle Hürden nehmen, die so ein Gesetz nehmen muss und das heißt, das wird ja uns ja die nächsten Monate und Jahre beschäftigen, ich glaube, da sollten wir
Der Plan liegt, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, der Plan
liegt. In der Gesetzgebung nicht, in der Vorbereitung schon, wenn wir über die Prüfung 27 reden, das heißt, die Änderungen und Anpassungen.
April 26 sollen alle Gesetzesänderungen durch sein.
Genau, denn die Gesetzesänderung, dann sind die Gesetze durch und dann muss Knoll erstmal die Kurse an, was sie vielleicht parallel haben, wenn ihr vorher schon Einblick gehabt habt.
Haben wir haben schon einen Schattenplan.
Aber dann fangen ja erst die Prüflinge an, sich das erste Mal damit beschäftigen zu können.
Ja.
Das meine ich mit, das ist denn Jahre, weil die erste oder auch das erste Feedback, wie läuft's denn eigentlich? Hat diese Reform irgendwas gebracht und wie verändert diese Dynamik? Das können wir ja erst dann in fast zwei Jahren analysieren, in mehr als zwei Jahren, wenn die Ergebnisse der Prüfung von in zwei Jahren erst da sind. Das meine ich mit, diese ganze Veränderung und die Auswirkungen und verändern sich dadurch die Durchfallquote oder gehen dadurch die Anmeldezahlen nach oben und diese ganzen Effekte, da werden wir noch viel beobachten.
Da hofft man drauf, dass es genauso ist wie bei den Wirtschaftsprüfern. Da sind seit der Modularisierung die Anmeldezahlen nach oben gegangen. Also die haben tatsächlich in der Tat eine Belebung feststellen können und den gleichen Effekt erhofft man sich natürlich auch bei der Beraterprüfung. Aber die heißt so schön, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Vielen, vielen lieben Dank dir, Andreas. War für mich sehr erkenntnisreich. Ich hoffe für dich, ihr, euch, liebe Zuhörer, Zuschauer auch. Wenn es dazu Fragen gibt, dann schaut auf jeden Fall in den Shownotes, in der Videobeschreibung vorbei. Da gibt es alle Informationen und auch die Kontaktmöglichkeiten zu Knoll. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr da auch weiterhelft, wenn Leute da irgendwelche Fragen haben.
Danke, Melchior, dass ich hier sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht. Und dann in diesem Sinne, ciao.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao.